tu dat mähmal Ei. Hört man vielleicht im Streichelzoo Wanne-Eickel, wenn ein Einheimischer sagen will, streichel mal das Schaf. Oder aber im entgegengesetzten Fall, geh da lieber nicht bei, wenn man befürchtet, dass da im Fell des mit Wolle behangenen Tieres Ehek-Erreger sitzen. Wir hatten vor 2 Monaten in einem Team unserer Gemeinde mal eine durchaus leidenschaftliche Diskussion über das Händeschütteln. Üblicherweise begrüßen wir uns mit Händeschütteln oder mit Umarmung. Und ihr kennt das aus Arztpraxen. Da ist man dabei, das so abzubauen. Also ich glaube, von Praxis zu Praxis ist das ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist jedenfalls nicht ungewöhnlich in einer Arztpraxis, wenn man da freundlich angestrahlt wird bei der Begrüßung, aber die Hand bleibt irgendwo anders. Sie wird einem nicht gerade entgegengestreckt. Und wir haben so ein wenig hin und her diskutiert, was da angemessen ist und was wir für uns richtig finden. Und an dieser Stelle einfach mal die Bitte und der Hinweis, wenn auch in diesem Gemäuer hier auf den Gängen euch Leute die Hand nicht entgegenstrecken oder die Umarmung nicht erwidern, sondern vielleicht etwas zurückzucken, dann hat das ganz bestimmt nichts mit mangelnder Herzlichkeit zu tun, sondern irgendwie mit diesem Thema. Wenn wir einander körperlich irgendwie berühren, können Erreger übertragen werden. Ich hatte das relativ schnell vergessen und hätte nicht gedacht, dass uns dieses Thema vor ungefähr 3 Wochen mit ungebremster Wucht nochmal treffen würde. Also bei dieser Diskussion vor 2 Monaten haben wir noch nichts geahnt von dieser Noro-Epidemie, die durch unsere Stadt sich bewegen würde. Ich glaube, vor 3 oder 4 Wochen ist das gewesen. Ich war bei dem Gottesdienst nicht da. Ich war auswärts irgendwo und am Mittwoch in dieser Woche haben wir bei unserem Pfadfinder-Stammtreff dann festgestellt, ein totaler Kahlschlag, also in den einzelnen Teams, die waren nicht mal halbwegs besetzt. Also reihenweise lagen Kinder und Mitarbeiter bei uns irgendwie mit Magen-Darm. Und dann kam es zu der kuriosen Situation, dass wir haben uns dann kurz geschlossen innerhalb der Leitung und haben dann entschieden, wir schicken eine Warnung vor dem Gottesdienstbesuch raus. Für eine Gemeinde durchaus ungewöhnlich. Genau, aber wir hatten so das Empfinden, wir haben auch nochmal irgendwie alles desinfiziert, was man so anfasst, Türgriffe, und haben uns nochmal kurz geschlossen, wo und wie können wir hier vermeiden, dass wir Keime in unserer Stadt verbreiten. Genau, und es war dann auch ausgerechnet auch noch ein Abendmahlsgottesdienst. Wir waren also nicht so stark besetzt in diesem Gottesdienst. Eine ganze Reihe von Leuten haben sich warnen lassen und sind zu Hause geblieben. Und ich weiß noch, wie ich mich bei der Einführung des Abendmahls so um Kopf und Kragen geredet habe und also irgendwie daran festgehalten habe, im Glauben, dass jetzt durch die Gabe der Elemente keine Keime verbreitet werden, sondern dass Heilung verbreitet wird. Das hat sich so ein wenig festgesetzt in meinen Gedanken und ich könnte mir vorstellen, auch bei dem einen oder anderen. Wir gehen davon aus, wir glauben, dass wo Christen zusammenkommen, wo Gemeinde zusammenkommt, dass dort Christus gegenwärtig ist und dass Zusammenkünfte von gläubigen Menschen, dass man eigentlich davon erwarten kann, dass Heilung davon ausgeht. Vielen Dank. Ja. Genau, aber wir haben auf der anderen Seite auch diese Erfahrung, die ist auch einfach da und die sollten wir nicht weglächeln, wo Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig berühren, da werden auch manchmal, ist manchmal so ein Umschlagplatz für Keime auch. Was passiert eigentlich, wenn Menschen zusammenkommen, wenn Gemeinde zusammenkommt? Wir erwarten, wir glauben, dass Heilung und Heil, dass Gutes davon ausgeht. Wir machen aber auch die Erfahrung, dass manchmal etwas Bedrohliches, etwas Schädliches davon ausgeht. Wir sind jeden Tag Zeugen davon, kaum eine Nachrichtensendung, kaum eine Schlagzeile, eine Zeitung, die ohne dieses Thema auskommt, diese in den letzten Monaten, eigentlich in den letzten Jahren immer wieder werden. In Kirchen Missbrauchsskandale aufgedeckt. Man mag kaum hinschauen, man mag sich kaum damit beschäftigen. Übrigens in allen Kirchen, also wir haben da als evangelische Christen oder als Freikirchler keinen Grund zu Häme oder zu irgendeinem Überlegenheitsgefühl. Es gibt in allen Kirchen, in allen christlichen Kirchen gibt es solche Vorfälle. Und das ist erschütternd und man mag sich kaum damit auseinandersetzen, aber man muss sich damit auseinandersetzen. Und es ist deshalb so schlimm, also nebenbei bemerkt, auch in Sportvereinen, in Schulen, überall gibt es diese Vorfälle und die müssen schonungslos aufgedeckt und geahndet werden. Nach meiner Erinnerung ist es das Jahr 2010 gewesen, wo das anfing, dass in Kirchen und auch in vielen Organisationen Missbrauchsfälle aufgedeckt wurden und dann ist sehr viel passiert. Es gab sehr viele runde Tische, Gesetze wurden verabschiedet und auch wir haben als Gemeinde über unseren Gemeindeverband haben da unsere Hausaufgaben machen müssen, haben Schulungen zu diesem Thema gemacht, sichere Gemeinde und was für Umgangsregeln sind wichtig, worauf sollten wir achten, gerade als Kindermitarbeiter, als Jugendmitarbeiter im Umgang miteinander, einfach um solche Situationen zu vermeiden, um solche Situationen von vornherein im Keim zu ersticken. Genau, was müssen wir da tun? Es ist in Kirchen deshalb so erschütternd, weil es eben Orte sind, wo Heil und Heilung erwartet wird und wo sie zu Recht erwartet wird. Und weil Kirchen ein Raum des Vertrauens sind, weil geistliche Menschen sind, denen sich andere Menschen in besonderer Weise anvertrauen und öffnen. Und es ist so fatal, so katastrophal, so furchtbar, dass solche Situationen ausgenutzt werden. Und es herrscht natürlich eine tiefe Verunsicherung. Es gibt nicht wenige Menschen in unserer Gesellschaft, die aus diesen Gründen der Kirche vollständig den Rücken kehren, die sich vollständig zurückziehen. Und die für sich eben entscheiden, ich gehe da nicht mehr bei. Ausgerechnet die Räume, die sozialen Räume, die Beziehungsnetze, wo am meisten Schutz erwartet wird und die am stärksten Schutzräume sein sollen, Familien und auch Kirchen, dort ist auch immer wieder ein Potenzial zu Missbrauch. Also wir merken beim Körperkontakt, es ist die Möglichkeit da, dass wir uns Keime einfangen beim Körperkontakt, dass Krankheiten übertragen werden. Und diese eher medizinische Wirklichkeit, die verweist auf eine viel tiefere geistliche Wirklichkeit. Da, wo Menschen zusammenkommen, da fügen Menschen einander immer wieder Verletzungen zu. Es kommt immer wieder zu Grenzüberschreitungen, bewusst, unbewusst. Es kommt immer wieder zu Verletzungen. Gemeinschaft, wir brauchen sie auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Beziehungen, sind Gemeinschaft auch immer Orte, wo Verletzungen passieren, wo wir uns Wunden schlagen, einander Wunden schlagen. Und wir alle kämpfen von daher, wir kennen das. Dieses Hin- und Hergerissensein, soll ich tiefer investieren in eine Beziehung, in einen Kreis, in eine Gemeinschaft, in ein Team, in eine Gemeinde, soll ich da tiefer reingehen oder bleibe ich da lieber weg? Und wir alle haben Narben auf unserer Seele, Beziehungswunden, wahrscheinlich mehr als uns das bewusst ist, die uns blockieren oder abhalten davon, uns tiefer in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft oder auch in eine Beziehung zu einem anderen Menschen hineinzubewegen. Ja, und es gibt in unserer Gesellschaft eben diesen großen Trend der Vereinzelung, immer mehr Single-Haushalte, immer mehr auch Christen, die ihren Glauben ohne Gemeinschaft zu leben versuchen, ohne verbindliche Gemeinschaft. Das Internet bietet ja gigantische Vorzüge. Man kann sich von den besten Predigern weltweit Sachen anhören, Sachen ansehen aus den größten Gottesdiensten, Musik. Man kann sich alles ins Wohnzimmer holen und man kann in gewissen Grenzen auch seinen Glauben pflegen für sich persönlich. Aber ich denke, früher oder später wird es deutlich, da fehlt etwas. Was denn nu? Tu dat meh, ma ei oder geh da lieber nicht bei? Kontakt suchen zu anderen Schafen oder ziehe ich mich eher zurück von Gemeinde? Ein tragischer Zwiespalt, den wir alle kennen. Ich lese den Predigttext aus Markus 1, Verse 40 bis 42. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an: Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Lass uns beten. Geist Gottes, wir laden dich ein, jetzt zu kommen, an uns heilsam zu wirken. Gerade an diesem Punkt unseres Herzens, du weißt, wo und wie wir alle mehr oder minder von Aussatz befallen sind und eine tiefe Unsicherheit in uns drin ist. Darf ich mich, soll ich mich auf einen anderen Menschen, auf eine andere Gemeinschaft, auf eine Gemeinde, soll ich mich darauf zubewegen oder bleibe ich lieber weg? Manchmal haben wir Angst, dass wir selbst etwas an uns haben, was dem anderen schaden könnte. Und manchmal sehen wir am anderen oder an einer anderen Gemeinschaft etwas, durch das wir uns bedroht fühlen. Wir bitten dich, Herr, über all das hinaus, was wir erklären und verstehen können. Wir laden dich ein und wir bitten dich herzlich, an uns zu wirken. Amen. Von dem Leib Jesu, von seinem Körper, ging eine heilsame Wirkung aus. Die letzten Jahre arbeiten wir uns als Gemeinde eher so in der Sommerpause durchs Markus-Evangelium. Wir haben so die Hälfte geschafft. Ich glaube, wir sind irgendwo in Kapitel 9 von 16 Kapiteln. Und wir sehen in diesem Evangelium, in diesen Schilderungen Jesu immer wieder, dass da sehr körperlich etwas von Jesus ausging und dass Menschen einen Drang hatten, Jesus körperlich zu berühren, ihm nahe zu kommen und dass manchmal er das noch nicht mal merkte, ihm das nicht mal bewusst war, dass jemand ihn berühren wollte und es ging Heilung von ihm aus. Er predigte einmal auf einem Boot, weil er sonst an Land, einfach um eine gewisse Ruhe zu haben für das Lehren, weil sonst fielen geradezu Menschen über ihn her, um ihn zu berühren. Und es sind viele Heilungen durch diesen Kontakt von Jesus ausgegangen. Und ein Beispiel sehen wir hier. Hier sucht ein Mensch die Berührung mit Jesus und er selbst ist äußerst zwiespältig, weil er vom jüdischen Gesetz gehalten war, Kontakt zu anderen Menschen zu vermeiden. Also er war auch in einem religiösen Konflikt. Er war gehalten durch das Gesetz, den Kontakt zu anderen Menschen zu meiden. Und in ihm hat dann doch die Hoffnung gesiegt. Und mit schlechtem Gewissen, vermute ich, hatte er sich Jesus genähert. Und den letzten Meter hat er nicht geschafft. Er hat sich vor ihm auf die Knie geworfen und hat ihn gebeten, ihn zu reinigen. Und Jesus streckt seine Hand aus und berührt ihn. Und jetzt passiert eben das Unglaubliche, nicht die Krankheit greift auf Jesus über, sondern die Gesundheit Jesu springt auf den Kranken über. Also die Ganzheit, das Heilsein Jesu war sozusagen ansteckend. Es griff bei Kontakt über auf Menschen. Und genau das sehen wir hier. Nicht die Krankheit vom Aussätzigen greift über auf den Leib Jesu, sondern die Gesundheit des Leibes Jesu griff über auf den Aussätzigen und er wurde geheilt. Und der Apostel Paulus nennt die Gemeinde den Leib Jesu. Und deshalb, Noroepidemie hin oder her, gehe ich davon aus und bleibe ich dabei, Heilung geht von Gemeinde aus. Ich will das andere nicht ignorieren. Das müssen wir anschauen und damit müssen wir uns auch beschäftigen, auch mit dem Gefährdungspotenzial, was von Gemeinde ausgeht. Aber so wahr Jesus gelehrt hat und die Apostel gelehrt haben, dass Christus selbst im Gläubigen wohnt und dass Christus in seiner Gemeinde wohnt, so wahr ist es auch und so real dürfen wir damit rechnen, dass von diesem Leib und von Gemeinde heilsame Wirkungen ausgehen. Wir sind im Moment in einer Serie, wurde schon zu Beginn des Gottesdienstes erklärt. Und uns begleitet jetzt diese Wochen bis Ostern ein neutestamentliches Bild, sehr schön illustriert. Das Gleichnis vom Schatz im Acker. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich kurz etwas dazu erkläre und ich werde noch weitere drei Male das kurz erklären. Ich möchte das gerne wirklich einmassieren. Ich möchte das in diesen Wochen, dass sich das so richtig tief senkt in unser Herz, in unseren Verstand, dass wir das verinnerlichen. Dieser Mann, der einen Schatz im Acker entdeckt, das transportiert eine ganz tiefe und erstaunliche Wahrheit. Jesus fängt dieses Gleichnis an mit den Worten, das Reich Gottes gleicht einem Mann. Und ich persönlich, ich möchte diesem Mann gerne gleichen und ich möchte, dass wir als Gemeinde diesem Mann gleichen, dass wir dieser Figur, dieser Gestalt ähnlicher werden. Dieser Mann macht eben eine Entdeckung in einem Acker, er entdeckt einen Schatz, dann gräbt er das wieder zu und geht davon mit dem festen Entschluss, wir schauen uns nochmal das Bild insgesamt an, vielen Dank, mit dem festen Entschluss, also ihr seht das so ein wenig im Gesichtsausdruck und in den verschränkten Armen, ich werde alles, was ich habe, versilbern, alles, meinen gesamten Besitz, alles, was ich bisher angesammelt habe, werde ich verkaufen, um diesen Acker zu erwerben. Also sehr erstaunlich, ein Mensch will alles, was er besitzt, seine Lebensversicherung, sein Haus, alles zu Geld machen, um diesen Acker zu erwerben. Er wird alles investieren, um diesen Acker zu erwerben und obendrauf freut er sich dabei. Das heißt explizit, in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und erwarb den Acker. Das ist etwas Ungewöhnliches, was man nicht so oft sieht, dass Menschen alles, was sie haben, investieren und sich dabei freuen. Das Geheimnis dieser Freude liegt natürlich darin, dass er den Schatz gesehen hatte, dass er den Schatz entdeckt hatte. Und das ist etwas, das ich will das für mich. Wir als Leitung, wir haben das so als Bild mit in dieses Jahr genommen. Da wollen wir gerne Strecke machen mit euch zusammen, da wollen wir vorankommen. Wir wollen gerne bei uns und bei euch Hingabe wachsen sehen, Bereitschaft zu investieren, sich hinzugeben in das Reich Gottes und Freude, beides. Freude und Hingabe, Freude zur Hingabe. Und uns ist in der Leitung, im Gespräch miteinander und im Gebet deutlich geworden, es hängt alles davon ab, ob wir eine Schau für diesen Schatz haben. Der Mann hatte den Gegenwert gesehen. Er hatte den Schatz entdeckt, er wusste um den Gegenwert und er wusste, dieser Schatz ist viel mehr wert als alles, was ich habe. Deshalb hat er sich gefreut bei seinem Ausverkauf. Und das ist der Grund, warum wir hier in diesen Wochen vor Ostern unsere Nase in die Bibel stecken, miteinander reden, aufeinander hören. Ende April wollen wir auch an einem Seminartag miteinander sprechen. Das ist der Grund. Wir wollen eine Schau gewinnen für die Schätze, die in der Gemeinde, in dem Acker der Gemeinde verborgen liegen und auch in dem Acker konkret unserer Gemeinde. Weil wir wissen und wir davon überzeugt sind, je klarer unsere Schau von dem ist, was Christus in unser Leben und in unsere Gemeinde hineingelegt hat, desto größer wird auch unsere Bereitschaft sein, dass wir uns investieren und desto größer wird auch die Freude sein. Jetzt nochmal genau die Übersicht über die Themen. Eins weiter. Vielen Dank fürs Handy ausschalten. Das sind also unsere fünf Geschmeide. Wir haben es eben schon gehört, ne? Heute ist das Geschmeide Gemeinschaft dran, der Schatz Gemeinschaft, der einfach in einer Gemeinde verborgen liegt. Und Nächste Folie bitte. Man fragt sich ein bisschen, warum ist ausgerechnet in diesem Wort Gemeinschaft das Teilwort Gemein drin enthalten? Also, ich habe es eingangs schon gesagt, Gemeinschaft ist etwas Doppelgesichtiges, etwas Zwiespältiges. Wir können irgendwie nicht ohne, aber so richtig mit können wir auch nicht. Unsere Erfahrung sagt uns ganz tief, wir tragen da alle unsere Verwundung. Manche sind möglicherweise noch unverarztet und eitern in uns, andere sind schon eher vernarbt. Aber wir wissen, Gemeinschaft hat auch etwas Infektiöses im negativen Sinne. Entschuldigung, mir kommt gerade in den Kopf, dass unser Format für unsere Teenies heißt Teenie Bible College, abgekürzt TBC. Wir haben uns schon überlegt, also alles hat ja heutzutage irgendwie ein Logo und ein Slogan. Und unser Slogan wäre tatsächlich wahrscheinlich, es ist ansteckend. Genau. Aber wir wissen das. Also Gemeinschaft hat etwas Infektiöses, etwas Bedrohliches. Und das hält uns manchmal davon ab. Oder deshalb bleiben wir lieber auf Distanz. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wir brauchen Gemeinschaft. Wir können nicht ohne. Und wir glauben auch, dass in Gemeinde, in Gemeinschaft etwas zutiefst Heilsames liegt. Nächste Folie. Ein Vers, der hilft, diese doppelgesichtige Wirklichkeit auch von Gemeinde, von Gemeinschaft generell, aber besonders von Gemeinde zu verstehen, steht in 2. Korinther 4, Vers 7. Paulus sagt, wir haben aber diesen himmlischen Schatz in irdenen Gefäßen. Es ist ein bisschen, als hätte Paulus irgendwie gerade das Gleichnis vom Schatz im Acker gesehen. Er spricht von einem himmlischen Schatz und er meint damit Christus selbst, seinen Geist, den er in den Gläubigen hineinlegt. Und mit dem irdenen Gefäß meint er sich persönlich sein irdisches Leben, sein natürliches Leben. Und das ist eine spannungsreiche Kiste. Auf der einen Seite himmlischer Schatz, von dem himmlische Wirkungen ausgehen. Auf der anderen Seite irdenes Gefäß. Du und ich, wir beide sind leider nicht Jesus, aber sofern wir im Gebet Christus in unser Leben aufgenommen, eingeladen haben, dann transportieren wir ihn als Einzelperson und auch wir als Gemeinde, wir transportieren Christus. Und diese zwiespältigen Erfahrungen, auch mit Gemeinde, ganz einfach, wenn wir dieses Bibelwort im Hinterkopf haben, können wir das zuordnen. Und wir sollten uns alle nicht irre machen lassen, wenn irgendwo etwas im negativen Sinne Infektiöses, Schädliches ausgeht von Gemeinschaften oder auch von Gemeinde, christlicher Gemeinde, dann hängt es mit dieser Seite des Gefäßes zusammen. Dann rappeln die Gefäße manchmal aneinander. Das kommt vor, das ist einfach so. Aber wir sollten nicht irre daran werden und wir sollten nicht denken, das geht von Christus aus, es geht vom Gefäß aus. Gefäße, wir haben alle irgendwo unseren Sprung in der Schüssel und da entsteht Reibung, da entstehen auch manchmal Schäden, die müssen auch verarztet werden. Aber es hängt mit dieser Seite unseres Lebens und mit dieser Seite auch unserer Gemeinschaft zusammen, mit diesem sehr ackermäßigen, irdischen Charakter von Gemeinde und Gemeinschaft. Und wenn du jetzt hier sitzt und innerlich eigentlich das Thema Gemeinde oder Gemeinschaft abgehakt hast, weil du Verletzungen erlebt hast, dann erinnere ich dich daran und sag dir das zu, lass dich nicht irre machen. Es hängt zusammen mit diesem sehr irdischen Charakter von Gemeinschaft zusammen, aber es hängt nicht mit Christus zusammen. Man kann damit hadern, man kann darüber irre werden oder Gott anklagen, aber es ist einfach so, dieses Gleichnis vom Schatz im Acker sagt es uns, wir kommen nicht an den Schatz ran, wenn wir uns nicht auf Erdreich einlassen, wenn wir nicht in Erdreich graben. Wir finden den Schatz nicht anders als im Acker. Und wir können den Schatz nicht haben, ohne uns Hände und Füße von Zeit zu Zeit schmutzig zu machen. Es gehört einfach dazu. Wir tun gut daran, uns damit zu versöhnen. Noch ein paar Facts zu Gemeinschaft. warum und inwiefern Gemeinschaft ein Schatz ist, ein Geschenk ist, trotz des Erdreichs, das auch da ist. Einfach ein Zitat, das ich sehr gut fand, sehr treffend fand. Gottes Ziel in der Geschichte der Menschheit ist die Schaffung einer inklusiven Gemeinschaft, das heißt einer aufnahmebereiten oder aufnahmefähigen Gemeinschaft liebender Personen, in der er selbst als Hauptunterstützer und herrlichster Mitgenosse eingebunden sein möchte. Ich sag's nochmal. Gottes Ziel in der Geschichte der Menschheit ist die Schaffung einer inklusiven Gemeinschaft liebender Personen, in die er selbst als Hauptunterstützer und herrlichster Mitgenosse eingebunden sein möchte. Große Worte. Gottes Ziel in der Geschichte der Menschheit. Und wir dürfen dabei sein mit Gemeinde und Gemeinschaft. Wir dürfen auf diesem Vektor, auf diesem Pfeil, auf diesem Ziel, auf dieser Straße Gottes mit unterwegs sein und mitbauen, Gemeinde bauen, Gemeinschaft bauen. Er will hier Gemeinschaft bauen, inklusive Gemeinschaft, aufnahmefähige Gemeinschaft. Und er selbst will dabei sein als Hauptunterstützer, Schützer und herrlichster Mitgenosse. Ein paar Fakten über Gemeinschaft, ganz allgemein über Gemeinschaft und Gesundheit. Es gab mal in einem kalifornischen Verwaltungsbezirk, in einem County, eine Langzeitstudie. Und man hat festgestellt, dass Menschen mit schwach ausgeprägten Beziehungen ein 3-mal höheres Sterberisiko hatten als solche mit stark ausgeprägten Beziehungen. Wer gut eingebunden ist, wer gute Gemeinschaft hat, hat eine höhere Lebenserwartung. Zweite Beobachtung, die man bei dieser Langzeitstudie gemacht hat: Menschen, die zwar wenig auf ihre Gesundheit achteten, indem sie rauchten oder sich falsch ernährten, aber in starken sozialen Bindungen lebten, bleiben bedeutend länger am Leben als solche, die auf ihre Ernährung achten, jedoch wenig Sozialbeziehungen unterhielten. Also auf eine Formel gebracht, so sagt es John Ortberg: Es ist besser, mit Freunden Windbeutel zu essen, als alleine Brokkoli. Lass das mal sacken, und es geht hier gar nicht um Gemeinschaft irgendwie von irgendwelchen Heiligen oder in irgendeiner Gemeinde, sondern einfach nur gute Gemeinschaft zu haben, in intakten Beziehungen zu sein, im Frieden zu sein, fördert die Gesundheit. In einer führenden amerikanischen Ärztezeitschrift, die USA sind ja das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, da wurden einmal 276 Probanden gebeten, sich einem Erkältungsvirus auszusetzen. Keine Ahnung, was denen als Honorar gezahlt wurde. Und man hat dann das untersucht, auch wie es steht mit der Anfälligkeit für Infektion und mit Beziehungen. Und man hat festgestellt, Menschen mit starken sozialen Bindungen hatten 4-mal höhere Abwehrkräfte gegen das Virus als Menschen mit schwachen Bindungen. Und bei Menschen mit starken sozialen Bindungen war die Wahrscheinlichkeit, an einer Erkältung zu erkranken, deutlich geringer. Ihr Organismus nahm weniger Viren auf und bildete weniger Schleim aus. Ist das nicht spannend, wie gut uns Gemeinschaft tut? Wir haben stärkere Immunwerte, unserem Immunsystem tut es gut, und das ist messbar, wenn wir in intakten Beziehungen leben. Von Bindung und Gemeinschaft an sich geht schon heilsame Wirkung aus. Und wie viel mehr gilt das für eine Gemeinschaft um Jesus herum, von dem Heil und Heilung ausgeht. Was ich bis jetzt festgestellt habe, das gilt eigentlich für Kirche weltweit, egal in welcher Konfession, auf welchem Erdteil, in welcher Kultur, in welcher Sprache, in welcher Ausprägung. Gemeinschaft ist eine der großen Geschenke Gottes an seine Gemeinde. Mir kommt gerade noch in den Sinn das Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Du sollst Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Das ist in diesen beiden Geschenken, die wir letzten Sonntag bedacht haben und diesen Sonntag bedenken. Letzten Sonntag ging es um die Vertikale, die Liebe zu Gott und Gottes Liebe zu uns. die fundamentale, die grundlegende Gabe, das große Geschenk Gottes in Jesus. Und heute geht es eigentlich um die Folge, um die unmittelbare Folge, dass wir einander lieben. Gott lieben, einander lieben in Gemeinschaft. Das gilt global für alle Kirchen, für alle Christen, egal an welchem Ort. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen Gedanken darüber gewälzt. Gibt es irgendetwas, was Gott speziell in dieser Gemeinde, in der Andreas-Gemeinde platziert hat? Wie ist das hier in unserer Gemeinde mit der Gemeinschaft? Wie ist es um die Gemeinschaft bestellt? Und ich habe so die letzten Jahre Revue passieren lassen und wir haben auch in der Leitung miteinander gesprochen und wir empfinden, dass wir, nächstes Bild, dass wir in unserer Gemeinde eine relativ große Bandbreite, eine große Vielfalt haben. Am letzten Sonntag hatte ich erzählt beim Thema Anbetung, dass uns auch Menschen von außen gesagt haben, sie nehmen hier einen starken Hunger nach Gott wahr. Das habe ich letzten Sonntag herausgestrichen als etwas, was Gott speziell vielleicht in unserer Gemeinde platziert, einen großen Hunger nach Gott. Und heute eine große Vielfalt. Ich denke, jeder, der diesen Gottesdienst besucht hat, hat es wahrgenommen. Alle Generationen sind beieinander. Das bringt auch gewisse Spannungen mit sich. Ich denke, wir sind auch von den Gesellschaftsschichten, wir sind sehr unterschiedlich. Wir haben eine relativ große Bandbreite, was Einkommen und was Bildung angeht. Also wir sind, glaube ich, bunter als manch andere Gemeinde. Wir sind nicht so homogen. Es gibt ja irgendwie Waldstücke, die sind irgendwie so Monokulturen, nur Fichten oder irgendwie nur Laubbäume. Und wir sind eher wirklich so ein Urwald, also sehr, sehr bunt. Und das ist einerseits eine Gabe, ein Geschenk, eine große Vielfalt. Und es ist auch eine große Herausforderung. Das habe ich, die letzten Jahre haben wir das, und ich denke, viele könnten das bezeugen, wir mussten uns oft um die Einheit bemühen, wir mussten oft ringen um Einheit, wir haben viel miteinander gestritten, wir haben viel miteinander diskutiert, manchmal sind wir auch an die Schmerzgrenze gegangen. Und ich glaube, dass das auf der einen Seite, da ist das natürlich etwas Belastendes, so eine große Vielfalt, aber ich glaube, es ist ein gigantisches Lernfeld und eigentlich ist es eine Gabe, weil wir daran so viel lernen können. Wir können, gerade bei Meinungsverschiedenheiten, wir können einen achtungsvollen Umgang miteinander lernen und üben. Bestimmt ist jemand hier, der jetzt gerade denkt, ausgerechnet du musst das sagen. Ja, ich weiß, ich stehe nicht oben drüber, ich stecke mittendrin im Erdreich. Aber ich möchte darum werben, lasst uns diese Herausforderung annehmen. Lasst uns diese Vielfalt als Gabe begreifen. Drei Vorschläge habe ich für dich abschließend. Wenn du noch relativ frisch hier bist, wir haben am kommenden Samstag einen sogenannten Enterhaken-Seminar. Ein Enterhaken ist eine Gerätschaft, damit kann man ein Schiff sich so ein bisschen ranziehen, um dann zu entern. Und wer also irgendwie dieses Gemeindeboot mal unverbindlich ranzoomen will und ein bisschen hinter die Kulissen schauen will, ein paar Fragen stellen will, ist herzlich eingeladen zu diesem Seminar. Es ist ein Tagesseminar, vormittags beschäftigen wir uns eher wirklich mit Gemeinde, mit unserem Gemeindeverband, mit unserer Theologie, solchen Sachen unserer Geschichte. Und nachmittags beschäftigen wir uns mit Taufe. Also wenn du hier bist und sagst, ich bin irgendwie als Kettenglied gerade noch relativ unverbunden. Die Taufe ist eigentlich der Akt, wo du dich eingliedern lässt. Als einzelnes Kettenglied, das an Jesus gläubig ist, lässt du dich durch die Taufe eingliedern. Und wenn das irgendwie für dich ein Thema ist, kannst du gerne kommen, kannst auch dann nachmittags ab ungefähr 13.30 Uhr beschäftigen wir uns mit Taufe. Also herzliche Einladung dazu. Dann nochmal zum zweiten Mal in diesem Gottesdienst die Ermutigung, such dir eine Kleingruppe. Wir haben hier eine ganze Reihe von Hauskreisen, Kleingruppen. Nach den Sommerferien werden wir ein paar neue gründen. Such Kontakt. Wir wollen eine inklusive Gemeinschaft sein, das heißt, wir wollen Menschen aufnehmen. Wir arbeiten hart daran, dass wir besser darin werden, Menschen aufzunehmen. Und wir ermutigen dich, streck deine Hand aus nach uns, such Gemeinschaft. Genau, und wir arbeiten gerne mit dir zusammen, nehmen dich gerne auf. Dann Seelsorgeteam ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, es muss vielleicht nicht gleich das Seelsorgeteam sein. Aber wenn du merkst, bei mir eitert noch was, ich habe echt eine Verwundung aus meiner letzten Gemeinde oder aus dieser Gemeinde, dann werbe ich um dich, lass das verarzten. Das muss nicht unbedingt Seelsorge sein, das kann auch einfach eine Aussprache sein, vielleicht auch gerade mit jemandem, mit dem du einen Konflikt hattest, aber ich mache dir Mut, geh daran. Einfach nur sich zurückzuziehen, auf Distanz zu bleiben, ist auf Dauer keine Option und wird auf Dauer gegen dich, gegen deinen Glauben und vielleicht sogar gegen deine Gesundheit arbeiten. Ich mache dir Mut, geh drauf zu. Ich sage auch das noch, obwohl es schon 12 Uhr ist. Ich habe persönlich auch eine Baustelle mit Gemeinschaft und Gemeinde. Wirklich. Ich habe auch ein irdenes Gefäß und habe von daher bestimmte Schwächen auch im Umgang mit Gemeinde und mit Gemeinschaft. Und ich bin jemand, der sich eher schnell zurückzieht. Wundert euch vielleicht, weil ich irgendwie sonst irgendwo, ihr denkt vielleicht, der tobt immer irgendwie so in der Mitte rum. Aber man kann äußerlich mittendrin sein in einer Gemeinschaft und sich innerlich zurückziehen. Und für mich persönlich ist das eine Herausforderung, mich zu zeigen, zu sagen, was ich denke, zu sagen, was ich fühle, mich einzubringen. In einem Gefühl vom Unbehagen im Café, im freien Spiel der Kräfte, wenn alle ihren Platz haben, mir einen Platz zu suchen, auf Menschen, auf einen Tisch zuzugehen, fällt mir schwer. Glaubt ihr vielleicht nicht, aber es fällt mir auch schwer. Und ich habe mich irgendwann mal entschieden, im Zweifelsfall, ich gehe drauf zu. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern ich gehe drauf zu. Und ich mache dir Mut, dich zu entschließen, drauf zuzugehen. Und wenn du merkst, das sind starke Blockaden, dann such Aussprache, geh daran, eventuell auch therapeutisch oder seelsorgerlich, arbeite das auf. Nochmal zur Ausgangsfrage. Warte nu, tu dat mei ei oder geh mal lieber nicht dabei. Auf jeden Fall tu dat mei ei. Geh dabei, aber wasch dir hinterher die Hände beziehungsweise wasch dir die Füße, lass dir die Füße waschen. Ja, das ist geistliche Hygiene. Wir wissen, körperliche Hygiene, Hände waschen. Geistliche Hygiene ist, das gehört dazu. Füße waschen lassen, regelmäßig. Dann sind wir gerüstet. Amen.